Ja, Predigttext für diesen Gottesdienst steht im Matthäusevangelium im 16. Kapitel, die Verse 24 bis 28. Alles hingeben, um alles zu gewinnen. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt und er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Ich versichere euch, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor ich sie gesehen habe, wie der Menschensohn die Herrschaft antritt.
Bitte nehmt Platz. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Lieber Lars, ich bitte dich mal, die Präsentation zu starten. Regelmäßige Gottesdienstbesucher wissen, dass ich in einer Predigtreihe bin von dem Buch John Mark Comer, Leben vom Meister lernen. Wir sind heute bei der Predigt Nummer 4. Wer gerne mal vorher nachhören will, über unsere Homepage findet ihr schnell oder auch über unseren Podcast Versöhnungskirche Plauen. Da könnt ihr die Verkündigungen gerne nachholen. Wir docken heute ein Stück an, das John Mark Comer sagt, du kannst die nächste Folie bringen, dass wir am besten das Leben von Jesus lernen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir ihm ähnlicher werden und heute, wenn wir handeln, so wie Jesus gehandelt hat. Die nächste Folie. Die letzten Worte von Jesus am Himmelfahrtstag lesen wir in Matthäus 28. Er sagte zu seinen Jüngern: Geht und macht alle Menschen zu meinen Schülern. Das ist genau das, was du von einem Rabbi erwarten würdest. Das Ziel eines Lehrers war es nämlich früher, zu lehren. Nicht nur zu lehren, dass man Wissen in den Kopf bekommt, sondern seine Schüler zu befähigen, seine Lehre und seine Lebensweise weiterzutragen. Und das wollte Jesus auch. Er lehrte seine 12 Jünger genau 3 Jahre lang. Jesus sagt im Grunde: Kommt zu mir in die Lehre und ich werde euch unterrichten, genau das zu tun, was ich tue. Und dann mache ich mich vom Acker und ihr sollt das weitermachen. Der Historiker Lukas, dem wir das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte verdanken, er beginnt sein zweites Buch, die Apostelgeschichte. Den ersten Bericht des Lukas-Evangeliums habe ich verfasst von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Er sagt also, Jesus hat etwas angefangen. Aber dann sollen wir Menschen, die bei Jesus in die Lehre gehen, es ihm nachtun. Es soll weitergehen. Und die ganze Apostelgeschichte beschreibt in der Bibel, wie es die Jünger Jesus gleich getan haben, wie sie gehandelt haben, wie er gehandelt hat und wie sie die Kirche von Jerusalem bis nach Plauen in den Kriegschwitzer Hang gebracht haben. Eine gute Ausbildung geschieht etwa so. Die nächste Folie: Der Lehrer tut etwas und der Schüler schaut zu. Der Lehrer tut es und der Schüler hilft ihm dabei. Der Schüler tut es und der Lehrer hilft ihm dabei. Und am Ende, der Schüler tut es und der Lehrer schaut nur noch zu. Genauso hat das nämlich Jesus gemacht. Die Jünger hörten Jesus zu und erlebten, was und wie er etwas tat, wie er mit den Menschen umging und wie er das Reich Gottes beschrieb. Und dann bezog Jesus seine Schüler mehr und mehr ein. Sie sollten bei der Speisung der 5000 die 5 Brote verteilen und mussten auf Jesu Worte vertrauen und durften erleben, dass es für alle reichte. Dann sandte er sie sogar zu zweit aus. Dann sollten sie mal in den Dörfern die frohe Botschaft verkündigen und für andere Menschen beten. Jesus wertete das Erlebte mit seinen Jüngern auch aus. Und ganz zum Schluss gab Jesus ihnen Vollmacht und sandte sie in seiner Kraft, seine Mission in der Welt weiterzuführen. Wir haben in unserem Kirchenvorstand einen Klempnerlehrling, Maxim. Der hat sich auf die Schulbank gesetzt und den Meister gemacht, weil er nämlich nicht nur von seinem Papa lernen will, wie man klempnert, sondern weil er jetzt den Laden selber führen will und sein Papa ihn die Klempnerfirma übergibt. Genauso will das Jesus. Meine angehende Schwiegertochter Emily will nicht nur Anatomie kennen und lateinische Bezeichnungen auswendig lernen. Es reicht ihr nicht, Grey's Anatomy anzuschauen, sondern sie macht Praktikas, lernt Blut abnehmen, impfen, bis sie einmal selbst Ärztin ist. Wenn wir bei Jesus in die Lehre gehen, ist das Ziel nicht erreicht, wenn wir die Bibelbücher aufschlagen können. Wenn wir wie vorhin eben Lobpreislieder mögen oder vielleicht sogar ein freies Gebet sprechen können. Das Ziel ist es, von Jesus zu lernen und zu Menschen zu werden, die reden und tun, wie Jesus geredet und gehandelt hat. Kinder sind da noch sehr intuitiv. Die Kati erzählt manchmal, sie hören im Kigo, wie Jesus Kranke heilt und gehen am nächsten Morgen im Kindergarten auf jemanden völlig Verschnupften zu, umarmen ihn und beten, dass Jesus ihn wieder gesund machen soll. Aber mit der Zeit verblasst diese Begeisterung. Wir werden gesellschaftlich so konditioniert, dass wir diese Impulse unterdrücken. Schade, dass wir Erwachsene manchmal so erwachsen sind. Was ist, wenn Jesus genau das machen würde, wenn er an unserer Stelle wäre? Ich weiß nicht, ob ihr die Armbänder kennt, WWJD. Kennt die jemand? Gibt es eine große Bewegung? Manche tragen den Armband auch jetzt noch. Da steht WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und Menschen, manche Christen machen sich so ein kleines Armband dran, um immer mal täglich daran erinnert zu werden, oh, jetzt ist mir da im Straßenverkehr jemand reingeschnippelt, was würde Jesus tun? Oder irgendwo gibt es ein anderes Missgeschick in der Familie und sich immer mal zu prüfen, was würde Jesus tun, um zu lernen, so zu leben, wie es Jesus tat. John Mark Comer sagt, es wäre besser, diese Armbänder zu erweitern in WWJDIHWM. What would Jesus do if he were me? Was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Die nächste Folie bitte. Warum diese erweiterte Frage? Na, weil die wenigstens von uns zölibatär lebende jüdische Rabbis sind, die ohne Terminkalender leben und nicht stündlich auf unterschiedlichen Messengern angeschrieben werden. Jesus hatte doch damals vor 2000 Jahren ein ganz anderes Leben als wir heute. Wir sind vielleicht Eltern von kleinen Kindern, tragen Verantwortung für ein größeres Unternehmen mit Angestellten, leben in einer Stadt mit viel Lärm, Hektik und Werbeschildern. Wir sind vielleicht freiberufliche Grafikdesigner, entwerfen ein Heizungssystem für ein großes städtisches Gebäude oder arbeiten in einem Kindergarten, in dem ein Drittel kein Deutsch spricht. Ganz zu schweigen davon, wir tun irgendetwas von all diesen Dingen, währenddessen wir uns um ein 2-jähriges Kind kümmern. Merkt ihr? Es ist gut zu fragen, wie würde Jesus leben, handeln, antworten, wenn er mein Geschlecht hätte, an meinem Wohnort leben würde, wenn er mein Alter, meine Verantwortung und meine Ressourcen hätte. Für uns als Lehrlinge von Jesus ist das die Frage, auf die unser ganzes Leben eine Antwort zu geben versucht. Und wir bleiben vielleicht das Leben lang Lehrlinge bei Jesus, um zu lernen, wie er in unserer Haut reagieren, handeln und beten würde. Wie würde es Jesus an meiner Stelle tun? Was würde er antworten? Wie würde er sich entscheiden? Wie würde er reagieren? Und das ist der Punkt, an dem viele aussteigen. Viele antworten dann, naja, Jesus war schließlich Gott. Ich bin ja nur ich. Ich kann ja schließlich nur rumlaufen. Ich kann ja schließlich nicht rumlaufen, Kranke heilen, Wunder tun und so. Ich zitiere John Mark Comer. Jesus sagte mal, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Wenn wir also die Wundergeschichten lesen, sollten wir nicht nur denken, naja, Jesus war halt Gott. Ja, das war er. Aber wir könnten auch denken, wow, dazu ist also ein echter Mensch fähig, der in der Kraft des Heiligen Geistes lebt? Jesus bewirkte ja seine Wunder nicht, indem er wie Zeus mit den Muskeln spielte. Nein, er vertraute auf Gott und den Heiligen Geist in ihm. Die nächste Folie. Also wir brauchen ganz wichtig zwei Dinge. Einmal den Heiligen Geist Gottes und zweitens die Liebe. So zu handeln wie Jesus können wir nur in der Kraft des Geistes und in Liebe. Wenn schon Jesus das tat, was er tat, nur in der Kraft des Geistes tun konnte, wie viel mehr brauchen wir dann den Heiligen Geist Gottes, um dieselben Dinge zu tun? Wir haben ja in den vergangenen Wochen schon intensiv darüber nachgedacht. Und wenn wir das ohne Liebe tun, wird's Mist. Da hat sich der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 13 ausgelassen. Wenn wir alles ohne Liebe tun, dann verstören wir die Menschen oder verletzen gar. Und wie sieht das konkret aus? John Mark Comer kennt folgende drei Schritte. Erstens sollen wir Raum für das Evangelium schaffen, dann die frohe Botschaft verkündigen und drittens das Evangelium demonstrieren. Die nächste Folie, du bist gut. Raum für das Evangelium schaffen. Der Lukas-Experte Robert Karris schreibt, im Lukas-Evangelium geht Jesus entweder zu einer Mahlzeit, er isst bei einer Mahlzeit oder er kommt von einer Mahlzeit. Jesus hat mit den Menschen über Gott gesprochen, in kleinen Gruppen oder unter vier Augen, von Mahlzeit zu Mahlzeit zu Mahlzeit. Die Dreifaltigkeit Gottes drückt ja aus, dass Gott in sich selber, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gemeinschaft ist. Und er lädt uns dazu ein. Wenn wir also Gastfreundschaft leben, verkörpern wir die Herzenshaltung der Dreieinigkeit, also das Innenleben Gottes. Und durch diese Gemeinschaft, in der wir sind, trägt sich das Evangelium. Menschen, die Gastfreundschaft leben, haben hier einen großen Vorteil, mit anderen zusammen zu sein, zu essen und zu reden. Gastfreundliche Menschen sehen ihr Zuhause nicht als Eigentum, sondern als Geschenk Gottes, öffnen es gern für Gäste. Gastfreundliche Menschen sehen in anderen Gottes Ebenbild und dienen anderen Menschen gern. Das Evangelium kommt mit einem Hausschlüssel. Die nächste Folie, das Evangelium verkündigen. Jetzt wird's manchen schon etwas unangenehm. Ich meine, warst du vielleicht auch schon mal in der Innenstadt so eine Gruppe enthusiastischer Christen erlebt, die mit Schildern Jesus liebt dich umherstehen und so düstere Warnungen vor dem Feuer der Hölle weitergeben und irgendwelche Flyer verteilen, die das jüngste Gericht androhen. Diese Art stößt meiner Meinung nach eher von Gott weg, als dass sie zu Jesus hinzieht. Leider haben wir manchmal so den Eindruck von missionierenden, evangelisierenden Christen. Aber diese Methoden wirken befremdlich oder gar weltfremd. Sie sind manipulativ, für manche Menschen sogar grausam. Diese Methode ist wenig einfühlsam und erreicht die Menschen von heute nicht. Wir leben doch heute in einer Welt, in der wir gefühlt den Himmel auf Erden haben. Da müssen wir anders angesprochen werden als mit dem wackelnden Zeigefinger. Einer aktuellen Umfrage der Barna Group zufolge sagen 96% der christlichen Millennials, zu meinem Glauben gehört es, ein Zeuge für Jesus zu sein. Und sogar 94% sagen, das Beste, was jemandem passieren kann, ist, dass er Jesus kennenlernt. Jetzt kommt's. Aber 47%, fast die Hälfte, sagen auch, es ist falsch, mit jemandem über seinen eigenen Glauben zu sprechen, der einen anderen Glauben hat, mit der Absicht, dass er eines Tages meinen Glauben an Jesus annimmt. Das ist ja eine krasse Inkonsequenz. Sagst du auch, Glauben ist Privatsache? Ich darf nicht mit anderen über meinen Glauben reden? Das behalte ich mal schön für mich, das können die ja selber entscheiden. Schauen wir es mal von einer anderen Seite an. John Mark Comer, im Grunde genommen predigt jeder Mensch sein Evangelium. Die Frage lautet nur, welches Evangelium? Ist es das Evangelium des Veganismus oder der LGBTQ-Regenbogenbewegung? Ist es das Evangelium des Kommunismus oder der Kaltwassertherapie, des Intervallfastens, der Keto-Diät, der Achtsamkeit oder der neuen Welle des Pilgerns? Ich will sagen, was dich bewegt, was dich ausmacht, was dich begeistert, was du neu erkannt hast, davon willst du doch weitersagen, oder? Du willst, dass auch andere die Freude, die Erkenntnis, das neue Leben finden, das du entdeckt hast. Natürlich machst du es ohne Druck, aber du sprichst davon, was dich bewegt. Wieso nicht dann auch von Jesus und von seiner Liebe, seiner Erlösung, seiner Vergebung, seiner Kraft und dem ewigen Leben? Warum reden wir an den ganzen Kaffeetischen unserer Geburtstagsgremiums über alles Mögliche, und so selten über Jesus, das ewige Leben und seine Liebe? Nochmal, von Jesus reden ist nichts anderes als das, was alle Menschen tun. Sie reden über die Dinge, die sie großartig finden. Musik, Filme, Sport, Mode, die neue Fernsehserie, das berührende Konzert, den Winterurlaub. Wir finden Jesus großartig, also reden wir von ihm. Jetzt ist die Kernaussage des Evangeliums von Jesus nicht, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du nach dem Tod in den Himmel kommen. Das ist grundsätzlich richtig und eine tolle Verheißung. Aber die Kernaussage des Evangeliums lautet nach Markus 1, das Reich Gottes ist nah. Will sagen, Jesus ist der höchste Name. Er herrscht über alle Mächte und Gewalten, alles, was dir Sorgen und Angst macht. Die, die du siehst und kennst und die, die du nicht sehen kannst und nicht kennst. Alle Sorgen und Gedanken sind ihm in die Hand gelegt. Durch sein Leben, sein Sterben und Auferstehen hat Jesus die ganze Welt gerettet, verändert und mit Gott versöhnt. Und wenn wir in die Ausbildung bei Jesus gehen, dann können wir dieses Reich mitbauen. Wir können die Liebe, die frei und bedingungslos liebt, empfangen, an ihr heil werden. Teilen, sie weitergeben. Wir können Teil einer weltumspannenden Gemeinschaft sein, die Jesus langsam aber stetig zu einer leuchtenden Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit formt. Wir können Teil einer weltweiten Familie sein, die jetzt schon mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist Gemeinschaft lebt. Und jeder kann an dieser Geschichte teilhaben. Das ist die gute Nachricht. Vielleicht ist zurzeit die Straße und der Marktplatz nicht das Missionsfeld Nummer 1. 54% der Gen Z, der Generation Z, haben das Gefühl, dass niemand sie wirklich kennt. Wir sind zwar im digitalen Zeitalter vernetzter denn je. Wir teilen unser Essen, unsere Mode, unseren Urlaub, alle Erlebnisse auf Social Media. Aber sind die einsamste Generation aller Zeiten. Viele sehnen sich danach gesehen, gekannt, geliebt zu werden. Könnte der passendste Weg nicht der sein, dass wir Menschen dort begegnen, wo sie leiden? Das ist doch auch das, was Jesus getan hat. Besuchen wir die Jugendlichen, laden wir sie ein, teilen wir mit ihnen unseren Glauben, unser Leben, lockern wir ihre Einsamkeit auf und reden wir auch über das, was uns tröstet, was uns ewige Hoffnung schenkt und froh macht. Finde heraus, wo Gott bereits am Werk ist. Das ist hier mit dem Wort Missio Dei gemeint, weil es ja Gottes Mission ist. Wenn wir Menschen sagen, wir haben von unserem Glauben etwas weitererzählt, dann ist ja Gott schon lange bei den Menschen dran. Spür mal hin, Gott ist mit vielen Menschen doch schon unterwegs und hat sie in ihrer Sprache angesprochen. Den einen auf dem 3000er Berg, herrschaftlich übers Gebirge, den anderen durch einen Film, den anderen durch einen Schicksalsschlag oder eine Erinnerung an früher. Und da kann man anknüpfen, von Jesus zu erzählen. Wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir, Jesus hatte fast schon die unheimliche Fähigkeit, Menschen zu sehen. Zu sehen, was Gott in ihnen tat, was Gott in ihnen schon vorbereitet hat. Gerade dort in diesem Moment. Und dann findet Jesus immer den Satz, der die Herzen aufschließt oder die Tränen löst und Menschen berührt. Ich glaube, um so zu sehen wie Jesus, müssen wir unser Leben entschleunigen, radikal. Den Moment wahrnehmen, atmen, hinspüren, dem anderen mal tief in die Augen schauen. Wo ist Gott gerade am Werk? Und dann machen wir da einfach mit. Missio Dei, Gottes Mission. Das Zweite, sei einfach ein Zeuge. Und hier wird deutlich, wenn du das machst, was Jesus getan hat, dann musst du gar nicht so viel machen und tun. Sei einfach, mach nicht so viel. Sei du selbst authentisch. Erzähle von dir und deinen Erlebnissen mit Jesus. Wir sind doch Zeugen von Jesus und keine Verkäufer. Erzähle liebevoll von dir, warum du betest und wie du betest und wie dir selber das Gebet hilft, das Leben zu meistern in dieser verrückten Zeit. Erzähle, warum du einen Gottesdienst besuchst, warum dir die anderthalbe Stunde am Sonntag wichtig ist, was du da erlebst und was das mit dir macht. Gib doch Zeugnis davon, warum du in der Bibel liest, was diese alten Geschichten mit dir machen und wie sie dich trösten, ermutigen und korrigieren. Erzähle einfach weiter, was du mit Jesus erlebt hast, wann und wie er dir geholfen hat. Sprich einfach davon. Mehr musst du gar nicht tun. Wir sind nicht für das Ergebnis verantwortlich, genauso wenig wie ein Zeuge vor Gericht für das Urteil verantwortlich ist. Unsere Aufgabe ist es nicht, andere zu retten. Das können wir gar nicht. Das würde uns überfordern. Nein, wäre sogar anmaßend, denn der Platz des Retters ist schon besetzt. Das ist Jesus. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen nur zu erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben und dass wir Jesus klasse finden. Und das Dritte und Letzte ist, dass wir als Christen mit Ausstrahlung leben. Da kannst du die nächste Folie ranwerfen. Petrus schreibt nämlich in seinem ersten Brief, Kapitel 2, lebt so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Boah, ist dir das schon mal begegnet? Durch euer Verhalten, schreibt er weiter, sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden, die was gegen Kirche und Christen haben. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Das dritte Wort vorbildlich heißt im Griechischen kalos und das kann man auch mit schön und anmutig übersetzt. Lutsch das mal auf der Zunge, was es bedeutet, schön zu leben, anmutig zu leben. Wir sollen uns nicht in unserer christlichen Blase verstecken, sondern mitten im Alltag auf Arbeit oder den Menschen, die Gott nicht kennen, so leben, wie Jesus leben würde. Wir müssen nicht jeden gesellschaftlichen Trend mitmachen. Wir können fragen, Jesus, was würdest du an meiner Stelle tun? Der Theologe Dr. Michael Green aus Oxford schreibt, dass die ersten Christen ganz gewöhnliche Jesus-Lehrlinge waren. Keine Pastoren oder gebildete Größen. Sie erklärten ihren Verwandten und Mitmenschen einfach ihre ungewöhnliche Lebensweise, warum sie auf manches verzichten, was die Gesellschaft hip findet, und waren durch die Schönheit ihres Lebens anziehend. Fakt ist, Kirche und Christen werden von der Welt beobachtet. Das ist eine Chance, die wir nutzen sollten. Das Leben der Christen ist die Bibel, die von unserer Gesellschaft gelesen wird. Ganz schön Verantwortung, was? Ein Beispiel. Jesus' Nachfolger verstehen ihre Arbeit nicht nur als Job, sondern als Berufung. Sie tun alles, was sie tun, so wie Jesus es tun würde, wenn er an ihrer Stelle auf Arbeit wäre. Mit Sachverstand, Fleiß, Integrität, Demut, mit der Ethik des Königreiches Gottes. Khalil Gibran sagt, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Gesundheit. Und Dr. Martin Luther King Jr. schreibt, welcher Arbeit Sie auch in Ihrem Leben nachgehen, machen Sie sie gut. Wenn Ihre Aufgabe darin besteht, die Straße zu fegen, dann fegen Sie, wie Michelangelo malte, wie Shakespeare Gedichte schrieb und wie Beethoven komponierte. Fegen Sie die Straßen so, dass alle die himmlischen und auch die irdischen Heerscharen innehalten und sagen, er lebte als ein großer Straßenfeger und er hat seine Arbeit gut gemacht. Na dann, morgen klingelt der Wecker. Sind wir doch mal ehrlich. Wenn es um geistliches Wachstum geht, emotionale Gesundheit, kontemplatives Gebet, da sind wir dabei. Aber wenn es darum geht, das Evangelium weiterzusagen, dann drücken wir uns gerne oder mähen lieber beim Nachbarn den Rasen und hoffen, dass sie schon checken werden, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn das Reich Gottes wachsen soll, dann sei dabei. Lebe vorbildlich dein Leben. Und gib Zeugnis von deinem Glauben, wenn du gefragt wirst. Suche die Menschen auf, die einsam sind. Und gib ihnen das mit, was dich im Leben trägt. Sei begeistert von Jesus und lass das diese Welt spüren. Die nächste Folie. Das Evangelium demonstrieren. Der Theologe Jürgen Moltmann schreibt, wenn Jesus Dämonen austreibt und Kranke heilt, vertreibt er die Mächte der Zerstörung aus der Schöpfung und heilt und erneuert die Geschöpfe, die verletzt und krank sind. Die Herrschaft Gottes, von der die Heilungen zeugen, stellt die Gesundheit der Schöpfung wieder her. Die Heilungen Jesu sind keine übernatürlichen Wunder in einer natürlichen Welt. Sie sind das einzig wirklich Natürliche in einer Welt, die unnatürlich dämonisiert und verwundet ist. Zitat Ende. Wenn man den Nachrichten glaubt, in die Ukraine schaut, in den Nahen Osten oder in den Sudan, wie wirklich brutal Menschen sein können und was sie sich Schlimmes aneinander antun, in Nigeria wieder 300 entführte Kinder, da wird es einem übel. Und da sind die Wunder Gottes wirklich etwas Natürliches in dieser kaputten Welt. Lasst uns die Geistesgaben Gottes in Liebe leben, so wie wir sie im 1. Korintherbrief Kapitel 12 bis 14 lesen. Beten wir füreinander. Sprechen wir im Namen Jesu Befreiung aus. Geben wir prophetische Eindrücke weiter und prüfen, was gut ist, behaltet. Wir beten, segnen, salben, glauben, die Wunder Jesus selbst, tut ja Jesus. Aber wir folgen ihm nach. Wir glauben füreinander und wir sind mutig, das zu tun, was Jesus tat. Teresa von Avila, Christus hat niemanden auf Erden außer euch. Keine Hände außer euren, keine Füße außer euren. Deine Augen sind es, durch die man auf Christi Erbarmen gegenüber dieser Welt blickt. Deine Füße sind es, mit denen er umhergeht, um Gutes zu tun. Deine Hände sind es, mit denen Jesus die Menschen jetzt segnet. Die letzte Folie. Lässt du dich von Jesus senden? Willst du vorbildlich, anmutig und schön leben? Willst du bereit sein, wenn du gefragt wirst, ein Zeugnis zu geben für das, was dich im Glauben bewegt und begeistert? Willst du die Liebe leben, mit der wir die Welt von innen verändern können? Willst du spüren, wo Gott schon am Werk ist und dich rufen lassen, sein Reich mitzubauen? Willst du einfach Christ sein? So einfach, dass du immer wieder fragst, Jesus, was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Ich möchte ein Gebet sprechen. Und wenn du Lust hast, kannst du deinem Herzen persönlich sagen, ja, Jesus, das will ich. Ich habe ein bisschen Respekt davor, ich bin noch weit weg davon, aber ich will. Weißt du, wenn du heiratest vorm Traualtar, weißt du auch nicht, was du kriegst. Und hier kannst du Jesus sagen, ich will. Ich will das tun, was du getan hast. Ich begebe mich auf diese abenteuerliche Reise. Gib mir das, was ich brauche, damit dein Name auf dieser Welt größer wird. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir haben viel von John Mark Comer gehört. Und wir merken, dass es nicht darum geht, dass wir mehr tun oder mehr machen oder große Dinge organisieren, sondern dass wir sind. Dass wir erst in deiner Gegenwart sind, uns von deiner Liebe verändern lassen, heilen lassen, gesund lieben lassen. Und dass wir dir dann ähnlich werden und mit dir das tun, was du getan hast. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will deine Jüngerin, dein Jünger sein, deine Schülerin, dein Schüler. Ich will von dir lernen, wie Leben geht und wie diese Welt besser werden kann, weil dein Reich anbricht. Jesus, ich habe Respekt davor, aber ich will. Hilf mir, so zu leben, wie du es dir wünschst. Ein Licht auf dieser Welt zu sein, gern vergeben, nicht alles mitmachen, was die Gesellschaft so macht, und ein Zeichen deiner Ehre setzen. Komm, Heiliger Geist, erfülle du mein Herz, gib mir das Wollen und Vollbringen, Jesus nachzufolgen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen.